Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, der Heilige Geist ist es, der uns heute miteinander auf das Werk Gottes im persönlichen Leben schauen lässt, aber auch auf das Werk Gottes in der Heilsgeschichte, in der Kirchengeschichte, ja in der Menschheitsfamilie. Gott selbst wirkt und das in der Kraft des Geistes. Vom Anfang der Schöpfung, also im Buch Genesis, bis zum Ende der Heiligen Schrift lesen wir immer wieder über das Wirken des Geistes. Ich habe das Thema gewählt, der Heilige Geist, unser Architekt und Baumeister. Das Wort Architekt für den Heiligen Geist habe nicht ich erfunden. Ich habe es gelesen bei Texten eines Mitbruders, nämlich von Pater Marie-Eugène Grialoux, einem Franzosen, der 1967 verstorben ist. Und der hat meines Erachtens sehr intensiv, sehr bewusst, sehr persönlich und intim mit dem Heiligen Geist sich besprochen, mit dem Heiligen Geist Lebenssituationen erörtert. Und deshalb konnte er auch so treffende Formulierungen finden. Ich darf Ihnen einen Text von Pater Marie-Eugène Grialoux vortragen. Er sagt, der Heilige Geist ist die dritte göttliche Person. Er ist es, der wirkt, der arbeitet. Er ist immer tätig. Er ist Architekt, der unser ganzes Leben in seinem Denken und Planen umfasst. Er lenkt unser Wachstum. Er führt uns. Wir können nur Gutes schaffen, wenn wir mit dem Geist zusammenarbeiten. Unsere Werke müssen seinen Stempel tragen. Er muss aus unseren Augen leuchten. Soweit Pater Marie-Eugène Grialoux. Ganz klar, wir kennen den Heiligen Geist als die dritte göttliche Person. Also Gott selbst ist dieser Heilige Geist, von dem Jesus sagt, er wird in uns wohnen. Wir sind der Tempel, der Wohnort Gottes. Ja, wir bieten dem Heiligen Geist unsere Menschennatur an, unser natürliches Leben. Und der Geist Gottes mit dem Vater, mit dem Sohn, sie wohnen in uns. Der heilige Augustinus sagt, das ist das wirklich gute Werk des Christen, das Gott in uns tut, das Gott in uns vollbringt. Ich nehme an, Sie haben sich schon unendlich oft Gedanken gemacht über dieses Zusammenwirken Heiliger Geist und Mensch. Ich selbst, wie kann ich mit dem Heiligen Geist zusammenwirken? Und wir haben die großartigen und zahlreichen Verheißungen von Jesus, der sagt, dass uns der Heilige Geist in die ganze Wahrheit führt, dass er uns an alles erinnern wird, was uns Jesus schon gesagt hat, auch durch die Heilige Schrift, dass er uns alles lehren wird, dass er uns die rechten Worte gibt in Stresssituationen, in Gerichtssituationen. Ja, Gott selbst wird durch uns sprechen im Heiligen Geist. Und so dürfen wir uns darauf verlassen, dass wenn der Heilige Geist, wenn Jesus, wenn der Vater, wenn Gott in uns willkommen ist, wenn sie mitwirken dürfen, diese heiligen drei göttlichen Personen, dann wird unser Leben im Sinne Gottes, im Geiste Gottes gestaltet, in der Kraft Gottes. Und das führt uns zu einem ganz neuen Verständnis, neu nicht für Gott und neu nicht für die Heiligen, sondern neu für diejenigen, die hineinwachsen in dieses Angebot Gottes, in dieses Geschenk Gottes. Dieses Geschenk Gottes lässt uns auch begreifen, was der Apostel Paulus den Philippern schreibt. Gott ist es, der in uns das Wollen und das Vollbringen bewirkt, noch über unseren guten Willen hinaus. Das ist das Große, das ist das Schöne, ja, das Spannende. Was will Gott alles mit mir, mit Ihnen, liebe Hörerin, mit Ihnen, lieber Hörer, tun? Was hat Gott vor? Was ist sein ewiger Plan? Und im Brief an die Epheser schreibt Paulus, dass wir ja in Christus Jesus geschaffen sind und ich sage hinzu, erlöst, um die guten Werke zu vollbringen, die Gott im Voraus bereitet hat. Die jetzige Stunde, der heutige Tag, diese Woche, dieses Monat und Lebensjahr ist ein ganz entscheidender Beitrag für die Gesamtheit in der Heilsgeschichte. Also Gott wirkt mit uns und durch uns jetzt all das weiter, was er durch seinen Sohn und im Heiligen Geist vor 2000 Jahren ganz offiziell sozusagen in der Kirche begonnen hat. Wenn ich den Heiligen Geist mit Marie Eugène genannt habe, Architekten oder auch mit der Judith, den Baumeister, weil er ja gekommen ist, um den Bau zu vollenden, dann meine ich, dass der Heilige Geist, somit Gott selbst, derjenige ist, der einen Überblick hat, eine Gesamtschau hat. Eine Gesamtschau mal für mein ganz persönliches Leben, für dieses irdische Dasein mit den Jahrzehnten, die uns geschenkt sind, da hat Gott einen Überblick. Er hat aber auch eine Gesamtschau für die Gesamtheit der Schöpfung, der Menschheitsfamilie, bis hinein in die sogenannte kommende Welt. In der Offenbarung haben wir es ja auch in diesen Tagen gehört. Es kommt der neue Himmel, die neue Erde. Damit ist nicht der Himmel gemeint, der die Herrlichkeit Gottes beschreibt, wo Gott sozusagen wohnt und uns hinruft. Mit dem neuen Himmel und der neuen Erde sind gemeint der kosmische Himmel, die irdische, materielle Erde. Das alles bekommt eine Erneuerung. Und dieses Neue kommt von Gott herab, kommt von der Herrlichkeit Gottes in die irdische Welt. So hat es Johannes in einer Vision gesehen. Der Geist ist sozusagen der Träger dieses neuen Lebens. Der Geist ist es, der dieses neue Leben uns bringt, der dieses neue Leben ja sogar darstellt in uns. Für uns bleibt nichts Größeres, Schöneres und Entscheidenderes zu tun, als zu sagen, ja, komm, Heiliger Geist. Komm, ich öffne dir meine bisherigen, vielleicht etwas menschengemachte Horizonte. Ich öffne dir mein Denken, mein vielleicht kleinkariertes, irdisches Denken, damit du mich in die genau ganz großen Perspektiven hineinschauen lässt oder noch besser hineinführst. So betrachtet ist der Heilige Geist auch der Aufklärer, der uns die wir Kinder sind in den Augen Gottes, auch erwachsene Kinder, und das ist in Ordnung. Wir sind solche, die sich etwas sagen lassen sollen und auch wollen. Es wird uns Großes mitgeteilt und wir sollen das an- und aufnehmen, was wir fassen können, und wir werden immer mehr erfassen. Und wir werden immer merken auch, wie groß das Geheimnis ist, das noch nicht geoffenbarte. Unser aktuelles Verständnis kann sehr klein und bescheiden sein, aber die Gottebenbildlichkeit, nach der jeder Mensch gestaltet ist, ist so die Grundbegabung und die Grundausstattung dafür, dass wir die Sichtweise Jesu bekommen. Dass wir praktisch alles mit den Augen Jesu sehen können. Oder dass unsere Herzen dem Herzen Jesu angeglichen werden. Da geht es um ganz ein neues Verstehen, um eine neue Sichtweise, um neue Perspektiven. Und es wird von Theologen auch davon gesprochen, dass dieses Augenaufgehen für das Neue, für das Größere, für die Herrlichkeit Gottes, dass das eigentlich auch in die Ewigkeit hineinreicht und sich fortsetzen wird. Wir werden stets Erkennende sein, die tiefer und wahrer und Größeres erkennen. So ist der Heilige Geist der, der den Bau des Menschen, also mal die einzelne christliche Existenz, können wir sagen, den Tempel, der wir sein dürfen, der wird vollendet durch den Geist. Die Kirche wird vollendet durch den Geist. Die Menschheitsfamilie soll umgestaltet werden in die Familie Gottes durch den Geist. So sind wir diejenigen, denen es freigestellt ist, ganz objektiv freigestellt ist, willst du dich inspirieren, animieren und motivieren lassen von diesem Geist Gottes? Oder willst du bei dem bleiben, was dein ehemaliges und bisheriges Verständnis ist? Wir in der Nachfolge Jesu sagen, nein, wir wollen uns in das Größere hineinführen lassen, in das, was Gott uns durch seinen Sohn bereitet hat. So wird der Geist Gottes zu unserem Ausbildner, zu unserem Lehrmeister, zu unserem Souffleur, zum Augenöffner, zum Aufklärer, ja, wenn wir wollen, zum christlichen Lebensberater. So möchte ich einladen, dass Sie mal versuchen, hineinzuhören in die eigene Existenz und Biografie und vielleicht auch Bilder oder Worte finden, die Ihnen ganz persönlich bisher geholfen haben, den Heiligen Geist und sein Wirken, seine Gegenwart, seine Weisheit, seine Liebe und Kraft irgendwie unter Anführungszeichen zu verstehen. Wie haben Sie bisher den Heiligen Geist und sein Wirken kennengelernt? Sie kennen ja reichlich gut aus dem Buch Kohelet Kapitel 3, dass alles seine Stunde hat, alles hat seine Zeit, jedes Geschehen in dieser Welt hat bestimmte Abschnitte. Also dieser Weisheitslehrer sagt, also eine Zeit zum Gebären, zum Sterben, zum Pflanzen, zum Ernten und. Und Sie kennen es, eine Zeit zum Suchen, zum Verlieren, zum Schweigen, zum Reden, zum Lieben, zum Hassen, zum Krieg und so fort. Bei dieser Auflistung bleibt es nicht. Es gibt dann den schönen Vers, Kapitel 3, 11, 12, da heißt es, überdies hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Das heißt, Unser gesamtes Leben hat verschiedenste Abschnitte und da gibt es verschiedenste, auch widrige Ereignisse, unfreundliche, nicht willkommene Geschehnisse, auch ganz tragische, schlimme Ereignisse, die es zu überstehen, die es zu durchstehen bedarf oder die auch durchlitten werden müssen. Leider ist das Leben nicht nur ein Genießen, sondern auch ein Ertragen und teilweise ein Erleiden. Jetzt ist für mich die frohe Botschaft, dass eben Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Für mich bedeutet das, dass jede Lebenssituation, freundlich, unfreundlich, angenehm, unangenehm, beglückend oder sehr schwer, leidvoll oder zum Lachen, jede Lebenssituation ermöglicht mir auch den Zugang zum Ewigen. Und damit meine ich auch zum ewigen Geist Gottes, der dem Menschenherzen in der Tiefe den Frieden und noch mehr die Freude der Gotteskindschaft ermöglicht. Das ist das große Geschenk durch den Heiligen Geist. Und für uns ist es sozusagen Alltagsaufgabe, die Aufgabe bleibt uns, in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu bleiben, wie wir selbstverständlich in der Gemeinschaft mit Jesus, selbstverständlich in der Gemeinschaft mit dem Vater bleiben. Die Sensibilisierung für die Gegenwart des Heiligen Geistes ist auch ein Dauerauftrag. Ich darf ein Zitat vom Bischof Ambrosius aus Mailand, verstorben im Jahre 397, bringen, der die Christen an die Stärkung erinnert, die sie im heiligen Sakrament der Firmung empfangen haben. Er sagt, so erinnere dich daran, dass du die Besiegelung durch den Geist empfangen hast. Den Geist der Weisheit und der Einsicht, den Geist des Rates und der Stärke, den Geist der Erkenntnis und der Frömmigkeit, den Geist heiliger Furcht. Und bewahre, was du empfangen hast. Gott Vater hat dich besiegelt. Christus der Herr hat dich gestärkt und das Pfand des Geistes in dein Herz gegeben. So Bischof Ambrosius. Jetzt ist es so, Gott sei Dank ist uns der Heilige Geist geschenkt. Es ist aber trotzdem nicht selbstverständlich, dass der Christ mit dem Heiligen Geist im Gespräch ist, dass er sich mit ihm berät, dass er ihn wahr und ernst nehmen möchte, dass er ihn hören möchte. Das Wirken des Heiligen Geistes ist manchmal sehr, sehr ablesbar an ganz feinen inneren Empfindungen. Und ich möchte sehr ermutigen, so den Zeichen des Friedens, den Zeichen der Ruhe, den Zeichen der Versöhnung irgendwie Aufmerksamkeit zu schenken. Also den feinsten Regungen in unserem Innersten Gehör zu schenken und denen nachzuspüren, eben kurz die Frage, was mehrt in mir den Frieden? Was tröstet mich? Wann werde ich ruhiger? Wie werde ich meine Ängste und Sorgen los? Was ermutigt und was stärkt mich? Oder gegenteilig, was beunruhigt mich? Und was macht mir Angst und Stress, dann ist es nicht eine Einladung des Heiligen Geistes. Wir kommen auf diese Weise auch zur Alltagsunterscheidung der Geister. Damit ist der Ball wieder bei uns. Was gibt Frieden? Paulus spricht einmal von einem Frieden, der alles Verstehen übersteigt. Sie haben es sicher schon erlebt, erst wenn wir selbst in guter seelischer Verfassung sind, und damit meine ich, wenn wir in der Tiefe unseres Herzens, unserer Seele Sinn erleben, wenn wir, sagen wir, Geborgenheit erahnen oder Frieden verspüren, wenn wir im Tiefsten doch eine Freude haben, obwohl es leidvolle Ereignisse gegeben hat und gibt, obwohl es vielleicht körperliche Schmerzen gibt, obwohl es auch Unruhe im Leben gibt, obwohl es Unfreundlichkeiten gibt und Streit, den wir nicht beenden können. Ich habe die Möglichkeit, in mich hineinzuhören und mich sozusagen zu sensibilisieren auf die Stimme Gottes in mir. Natürlich wissen wir, dass wir da auch dem Wort Gottes, der Heiligen Schrift, ganz viel Vertrauen schenken dürfen. Durch das Wort Gottes, durch die Heilige Schrift, auch durch die heilige Liturgie, durch die Kirche selbst, durch gute Literatur, durch gute Gespräche, durch Lebensumstände spricht Gott. Aber es braucht diese Bitte an den Heiligen Geist: Heiliger Geist, hilf du mir zu interpretieren, hilf du zu verstehen, sei du derjenige, von dem eben Ambrosius gesagt hast, du schenkst Rat, du schenkst Weisheit, du schenkst Einsicht, du schenkst Erkenntnis, du schenkst Stärke. Ganz wichtig ist, dass wir mit unserer aktuellen Sicht, unserem aktuellen Verständnis uns nicht absolut setzen. Dass wir nicht meinen, das, was ich jetzt momentan wahrnehme, was ich momentan im Blick habe, was ich momentan verstehe, begreife oder erahne, das ist alles. Nein, das ist ein kleiner Teil der Gesamtheit des Lebens, auch meines eigenen Lebens. Und alles ist viel größer und viel weiter. Ich darf und soll mich als Kind Gottes verstehen. Alle geistlichen Autoren sprechen davon, dass Gott mit seinem respektvollen Herantreten zu uns in Jesus, dass er unsere Freiheit absolut respektiert und immer der Einladende, der Drängende, ja, das schon, der Anklopfende bleibt. Aber er kann uns zu nichts zwingen. Meiner Erfahrung nach ist das Bittgebet, konkret um den Heiligen Geist, ist nichts anderes als eine Bereitschaftserklärung. Gott, ich will in dem Licht leben, das Jesus zur Welt gebracht hat. Ich will in der Weisheit leben, die Jesus selbst erfüllt hat. Ich will in der Liebe leben, die ich durch Jesus kennengelernt habe. Ich will in diesen Perspektiven leben, die eben in deinem Sohn sichtbar geworden sind. Ich darf dann als einzelner Christ, erfüllt vom Heiligen Geist, auch Himmel und Erde verbinden. Und ich darf, ich habe es erwähnt im ersten Teil, ich darf sozusagen schon teilnehmen an dem Neuen, das von Gott her zur Erde kommt. Die Bibel nennt es auch das himmlische Jerusalem, die heilige Stadt. Da ist immer die Gemeinschaft derer gemeint, die im Willen Gottes leben, die im Geiste Gottes leben, die sozusagen die Erlösung durch Jesus angenommen haben. Ich will damit sagen, wir dürfen jetzt schon teilnehmen an der Herrlichkeit Gottes, die stets eine in unserer Welt wachsende ist, wenn auch verborgene. Und wir alle sind Teilnehmende an dieser Herrlichkeit Jesu, des Auferstandenen, auch wenn wir in leidvoller Situation sind. Und ich schließe ab mit dem Gedanken, wo Jesus gesagt hat im Abschiedsgebet im Johannesevangelium: Vater, verherrliche den Sohn. Und uns sagt er, dass der Vater im Sohn verherrlicht wird und der Sohn im Vater. Das ist alles auch ein Hinweis, dass gerade in einer schwierigen, schlimmen, nicht freundlichen Welt, die Jesus ans Kreuz gebracht hat, dass genau in einer solchen Welt die Liebe Gottes wirksam ist. Es ist so, wo menschlich betrachtet am wenigsten Gutes beigetragen wird und beigetragen werden kann, ein Mensch aber für Gott offen ist, dort zeigt sich die Macht des Geistes, dort zeigt sich die Macht der Liebe, dort zeigt sich die Kraft Gottes. Das möchte ich auch uns ganz fest ins Herz sagen, dass die Beziehung zu Gott nicht beeinflusst werden muss von den Umweltbedingungen. Gemeint ist, nichts und niemand kann uns trennen von der Liebe Gottes, die eingegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und solange wir mit Gott leben wollen, im Namen Jesu und in der Kraft des Erlösers, bleiben wir mit Gott tief vereint, haben Anteil an der Herrlichkeit Gottes, trotz einer noch leidenden Welt. Ich möchte abschließend ein Wort der heiligen Teresa von Avila zitieren, die einfach den guten Alltag, und ich betone den guten Alltag, der mit Gott gelebt wird, einmal verglichen hat mit einem Segeln bei einem sehr ruhigen Wind. Sie sagt wirklich: Es kommt mir vor wie ein Segeln bei sehr ruhigem Wind, wo man gut weiterkommt, ohne zu merken, wie. Ich will Ihnen das mitgeben, damit wir auch ganz beruhigt sind, wenn es ein gut gewöhnlicher Alltag ist. Hauptsache, wir sagen immer wieder zu den drei göttlichen Personen: Ich liebe euch, wir leben gemeinsam, ich schenke mich euch, ich vertraue mich euch an, und Heiliger Geist, bewirke du all das, was Jesus in mir sehen und verwirklichen möchte.